SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Donnerstagmittag und mit diesen Themen. Deutschland rutscht in die Rezession, sagt das Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute. CDU-Vize Carsten Linnemann sagt, darauf, dass wir langfristig weniger Wohlstand haben werden, sind wir null vorbereitet. Das Gespräch hören Sie gleich ausführlich. Mit unserem ARD-Experten klären wir, wie ungeschützt vor möglichen Anschlägen unsere kritische Infrastruktur ist. Und da reden wir nicht nur von Gas, sondern auch von Stromleitungen oder Internetkabeln. Und natürlich berichten wir über den größten deutschen Börsengang seit Jahrzehnten, 2,5 Jahrzehnten genau. Wir schauen zu Porsche nach Stuttgart und natürlich auch nach Frankfurt. Die steigenden Energiepreise sind weiter auch die größte Sorge der Menschen. Das hat gerade wieder eine Umfrage des SWR in Rheinland-Pfalz ergeben. Und diese Sorgen sind berechtigt. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ja ihre Prognose für dies und das kommende Jahr vorgelegt. Kein Wunder angesichts der Weltlage. Die Experten bewerten die wirtschaftliche Lage natürlich deutlich schlechter als noch im Frühjahr. Die Konjunkturforscher gehen von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4% im nächsten Jahr aus. Hans-Joachim Viehweger mit den Einzelheiten.
Die Probleme auf dem Energiesektor dürften zu einem permanenten Wohlstandsverlust in Deutschland führen. Sowohl den privaten Haushalten als auch den Unternehmen fehle ganz einfach das Geld, das für die teure Energie ins Ausland fließt. Die Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen vor diesem Hintergrund mit einem massiven Kaufkraftverlust und mit einer bis zum Frühjahr schrumpfenden Wirtschaft. Sowohl einkommensschwache Haushalte als auch Unternehmen seien deshalb auf weitere Unterstützung der Politik angewiesen. Dabei raten die Ökonomen jedoch zu einer gewissen Zurückhaltung. So sei bei den Unternehmen darauf zu achten, dass es nicht zu dauerhaften Subventionen komme. Immerhin zeige sich der Arbeitsmarkt stabil. Aufgrund des Personalmangels in vielen Branchen rechnen die Konjunkturforscher trotz Wirtschaftskrise nicht mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit. Das Problem steigender Preise dürfte dagegen länger anhalten. Die Inflation könnte im kommenden Jahr weiter steigen auf dann 8,8% im Jahresschnitt.
Also, das Herbstgutachten der Wirtschaftsinstitute enthält wenig Positives, vielleicht immerhin auch wenig Überraschendes. Rezession, klar, wegen der krisenhaften Zuspitzung auf den Gasmärkten, Grund vor allem die reduzierten Gaslieferungen aus Russland. Diese Rezession wird daherkommen wie ein Erdrutsch, sagt der CDU-Vize und Wirtschaftsexperte der Union Carsten Linnemann diese Woche in der Wirtschaftswoche. Und er war am Telefon kurz vor der Sendung bei mir und ich habe ihn gefragt, Herr Linnemann, Sie sorgen sich, dass viele noch gar nicht begriffen haben, was da auf uns zukommt. Ist das Herbstgutachten jetzt drastisch genug?
Ja, ist es. Da war ja noch lange die Rede von einer technischen Rezession, die man so 2 Monate hat aufgrund von bestimmten mathematischen Effekten. Das ist nicht so. Wir steuern jetzt, muss ich leider so sagen, in die längste und ja, härteste Rezession, die wir in der Nachkriegsgeschichte erlebt haben, weil das jetzt eine andere ist im Vergleich zu Corona oder im Vergleich zur Finanzkrise.
Energiekrise und Inflation, Rezession. Trotzdem, auf dem Arbeitsmarkt gehen die Experten von einer stabilen Lage aus. Das ist ja dann doch ein großer Unterschied zu früheren Krisen.
Das stimmt, weil wir einen riesen Fachkräftemangel haben, 1,9 Millionen offene Stellen. Aber das ist im Moment nicht das Hauptproblem. Das darf man nicht unterschätzen, weil wir gehen bald in die Demografie rein. Das Hauptproblem ist, dass unser Hauptgeschäftsmodell, was wir eigentlich seit Jahrzehnten gemacht haben, nämlich importgünstige Energie, günstige Komponenten mit unserem Gehirnschmalz versehen und daraus hochwertige Industriegüter gemacht, die wir exportiert haben. Autos, Maschinen, Anlagen, Elektro, Chemie. Das gerät unter die Räder, nämlich das Geschäftsmodell Deutschlands.
Was muss dann jetzt in Angriff genommen werden, was die Regierung noch nicht auf dem Schirm hat?
Sie muss handeln. Ich meine, man hat uns viel vorgeworfen in den letzten Jahren, was wir falsch gemacht haben. Und da ist auch vermutlich vieles dran. Vieles haben wir gut gemacht. Aber was wir immer gemacht haben, ist bei einer Krise Verantwortung übernommen haben, nicht auf Parteitaktik geschaut haben, sondern reagiert haben. Auch bei Corona haben wir ja innerhalb von wenigen Wochen reagiert. Und diese Regierung reagiert nicht. Wir haben jetzt seit fast 7 Monaten diesen Krieg. Und die Firmen brauchen beispielsweise Liquidität. Und diese Liquidität wird denen nicht bereitgestellt. Es gibt noch nicht mal KfW-Kredite, die jetzt nutzen, wie bei Corona. Ich möchte einfach, dass jetzt gehandelt wird und dass man sieht, vor welcher Dimension wir stehen. Wenn man jetzt Fehler macht am Anfang, dann sind Firmen irgendwann weg und die kommen auch nicht zurück.
Herr Linnemann, uns warnen die Experten davor, keine dauerhaften Subventionen zu implementieren. Und ich frage mich natürlich auch, wie viel Geld soll der Staat denn noch in die Hand nehmen? Was sagt denn die Opposition? Wie viel haben wir denn, um diese noch nie dagewesene Krise abzufedern aus Ihrer Sicht?
Da haben Sie völlig recht. Das ist ein Hauptproblem. Denn je mehr der Staat jetzt Geld druckt, umso höher wird die Inflation. Die Inflation ist ja das Hauptproblem, was wir in Deutschland haben, weil es ja genau diejenigen trifft, die früher gespart haben, die das Geld jetzt ausgeben. Und deswegen gibt es nur eine Chance. Wir müssen konzentriert nur und ausschließlich für diejenigen da sein, die es jetzt auch wirklich brauchen. Wir können keine Gießkannenpolitik mehr machen.
Das heißt, Sie stehen dahinter. Unternehmerinnen und Unternehmer machen in guten Zeiten Gewinne, aber in schlechten Zeiten federn wir die Verluste nicht gemeinsam ab?
Genau, die müssen erstmal selbst klarkommen. Das meinte ich mit nicht Gießkanne.
Na, Sie haben anfangs, Sie haben ja anfangs gerade sehr schwungvoll der Regierung vorgeworfen, die Unternehmen und die Wirtschaft im Stich zu lassen, wenn ich es mal zusammenfasse.
Genau, beim Thema Liquidität hätten wir schon vor 6 Monaten was machen können. Die Firmen sind ja zum großen Teil Gott sei Dank noch kerngesund. Denen geht aber jetzt das Geld aus. Und das könnte der Staat locker, indem er zum Beispiel Energiesicherungskredite mit einer Bürgschaft wegen mir bis zu 100%, könnte der dafür bürgen, dass diese Firmen diese Kredite nutzen, um sie dann in besseren Zeiten wieder zurückzuzahlen. Und deswegen keine Gießkannenpolitik, auch keine 300 Euro für alle. Sie brauchen die wahrscheinlich nicht, ich brauche sie auch nicht. Dann lieber 1.000 Euro für diejenigen, die es wirklich brauchen. Das ist mein Punkt.
Reden wir jetzt noch von Unternehmen oder reden wir von Bürgerinnen und Bürgern und Privathaushalten?
Beides, sowohl bei den Bürgerinnen und bei den Privathaushalten als auch bei den Unternehmen, dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, Gießkannenpolitik alle gleich behandeln, sondern wirklich nur diejenigen, die es wirklich benötigen.
Gut, aber das ist ja zum Beispiel beim Wohngeld der Fall. Das würde ich sagen, ist in vielen Fällen auch bei Kindergeld und Kinderzuschlag der Fall. Es werden nun mal ungemütliche Zeiten, so lese ich auch dieses Gutachten. Oder können Sie da als Union anderes versprechen?
Nein, man muss auch immer vorsichtig sein. Die Menschen wollen jetzt nicht hier, dass wir als Union jetzt alles besser wissen oder so. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir vor 6 Monaten angefangen hätten, beispielsweise die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren, beispielsweise die Kernkraftwerke zu verlängern und vieles mehr, hätten wir jetzt mehr Angebot und die Preise wären nicht so hoch.
Herr Lindemann, ich würde einmal noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken als auf Sofortprogramme. Mittelfristig sagen die Institute einen permanenten Wohlstandsverlust vorher, das haben wir auch schon gestreift. Meine Frage ist, sind wir darauf gesellschaftlich wie politisch auch nur im Ansatz vorbereitet?
Das wird die größte Herausforderung werden. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr immer noch Inflationsraten haben von 8-10%, wahrscheinlich im Frühjahr über 10%, wie das IFO-Institut sagt. Und auch im Jahre 2024 glaube ich nicht an die Prognose der EZB, dass das wieder zurückgeht. Was heißt das? Dass wir eine Vermögensspreizung in Deutschland bekommen. Dass diejenigen, die wenig Geld haben, dass das jetzt aufgefressen wird durch die Inflation und andere, die vielleicht Immobilien haben und andere Dinge, mehr profitieren. Und deshalb sage ich ja, dass wir uns wirklich um die kümmern müssen, die es jetzt wirklich brauchen. Sonst gibt es in diesem Land ein Klima, was Sie und ich nicht wollen.
Nochmal mit Blick auf die Zukunft und vielleicht auch weg von der Parteipolitik, denn so verstehe ich Sie auch. Was können wir da machen, und zwar als Gesellschaft, aber auch als Politik, als Opposition und Regierung, um in diese Richtung vielleicht auch tatsächlich neu zu denken? Haben Sie da eine Blaupause?
Sind 2 Punkte. Der erste Punkt, das kreide ich auch meiner Partei an, auch wir haben diese Politik betrieben und allen was gegeben. Die Mütterrente, auch die Grundrente und alles, damit muss Schluss sein. Jetzt nur noch zielgerichtet. Und der zweite Punkt, das ist aber ein gesellschaftlicher Punkt, da bin ich schon seit Jahren der Meinung, dass wir in Deutschland ein Gesellschaftsjahr brauchen. Nach der Schule alle jungen Menschen 1 Jahr Dienst an der Gesellschaft, richtig breit aufgestellt, dass diese Gesellschaft jetzt wirklich zusammenbleibt und nicht weiter auseinanderdriftet.
Sagt Carsten Linnemann, Vize-Bundesvorsitzender und Wirtschaftsexperte der CDU im SWR-Interview über Rezession, Wohlstandsverlust, prognostiziert im Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute. 11:45. Wenn die Ostsee, und das wird ja gerade gerne immer mal so gesagt, eine Badewanne ist, dann ist sie seit vorgestern, zumindest nordöstlich von Bornholm, eher ein Whirlpool. Denn es blubbert immer noch ziemlich gewaltig. Experten gehen davon aus, dass noch bis zum Wochenende Gas aus den riesigen Lecks von Nord Stream 1 und 2 strömen wird. Und die Schäden an den Ostsee-Pipelines könnten größer sein als bislang angenommen. Bisher war ja von 3 Lecks die Rede, jetzt melden schwedische Behörden ein 4. Leck. Arne Bartram berichtet aus Stockholm.
Das vierte Leck ist aber nicht neu dazugekommen. Es liegt ganz in der Nähe eines schon bekannten. Zwei der Löcher sind in der schwedischen Wirtschaftszone, die anderen beiden in der dänischen Wirtschaftszone der Ostsee. Die Regierungen der Länder gehen davon aus, dass die beiden Gaspipelines absichtlich beschädigt worden sind. Die Küstenwachen sind weiter vor Ort und sichern die Stellen, wo das Gas austritt. Im Moment können sie aber noch nicht viel tun. Die dänische Energiebehörde hat berechnet, dass es noch bis Sonntag dauern dürfte, bis das komplette Gas aus den Pipelines ausgetreten ist. In Skandinavien wird jetzt darüber diskutiert, wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Norwegen, ein wichtiger Energielieferant, will dafür sein Militär einsetzen.
Die schwedische Küstenwache hat also ein weiteres Leck in den Ostsee-Pipelines entdeckt. Sabotage, das ist ja inzwischen recht einhellig die Meinung, wenn es um diese Lecks geht. Und die EU-Kommissarin Ursula von der Leyen drohte ja auch schon, eine vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur werde mit einer robusten und gemeinsamen Reaktion beantwortet. Nur stellt sich eben spätestens da natürlich auch die Frage, wie schützen wir denn eigentlich unsere Energieinfrastruktur vor möglichen vorsätzlichen Störungen, sprich Anschlägen? ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg, war das bislang eine Frage, die nur Experten beschäftigt hat?
Ja, natürlich. Und man muss auch ganz nüchtern sagen, wenn man sich anschaut, womit wir es zu tun haben. Wir reden hier über eine Pipeline oder auch beispielsweise Kommunikationsinfrastruktur, Kabel, die über den Meeresgrund verlaufen und tausende von Kilometern lang sind. Und da ist das mit dem Schutz so eine Sache. Die kann man gar nicht vollständig schützen. Und insofern wird man hier auch um die Situation gar nicht herumkommen, dass es eben diesen absoluten Schutz nicht geben wird.
Das betrifft ja auch, was Sie gerade beschreiben, nicht nur Gasleitungen. Wir reden da ja auch von Stromkabeln, von gigantischen Internetkabeln. Hatte das bislang niemand auf dem Schirm? Oder geht es tatsächlich ausschließlich darum zu sagen, wie müssen wir vorsorgen? Sie haben es gerade angedeutet, für den Worst Case. Also müssen wir uns auf Anschläge vorbereiten oder müssen wir auch ein bisschen übers Verhindern sprechen?
Also eins ist klar, dass man sich nach dem, was an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 geschehen ist, und wir gehen ja mittlerweile sicher davon aus, dass wir es hier mit Sabotage zu tun haben, wenn auch noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, wer denn nun tatsächlich dafür verantwortlich ist. Aber seitdem muss man sich darauf einstellen, dass solche Dinge wieder passieren und eben auch woanders passieren. Und da kommen eben genau diese Teile der kritischen Infrastruktur in Frage, die Sie eben auch gerade benannt haben. Und natürlich ist das immer klar gewesen, dass das verwundbare Teile der kritischen Infrastruktur sind. Aber klar ist eben auch, dass man sie nicht vollends schützen kann. Im Endeffekt, wenn wir hier über kritische Infrastruktur im Meer, auf dem Meeresgrund reden, dann ist das vor allem eine Aufgabe für die Marine.
Was ist denn konkret die Gefahr? Angriffe von Cyberkriminellen, Kriminellen oder wie jetzt offensichtlich eher von staatlichen Akteuren?
Ja, man geht in der Tat davon aus, dass eigentlich nur ein staatlicher Akteur zu dieser Art von Beschädigung in der Lage gewesen ist. Wir reden hier darüber, dass man, um eine solche Explosion unter Wasser herbeizuführen, mindestens eine Tonne TNT an diesen Ort transportieren muss. Und wenn man das unbemerkt tun will, wie das in diesem Fall ja gelungen ist, dann braucht man natürlich auch Transportkapazitäten unter Wasser. Ob das nun unbemannte oder bemannte U-Boote sind, das sind alles Dinge, die letztlich nur ein staatlicher Akteur leisten kann.
Was heißt das denn für die Zukunft? Wir haben gerade schon ja über Prävention gesprochen. Wer muss da dann vermutlich schlicht auch mehr Geld in die Hand nehmen? Sie haben die Marine genannt. Sind dann die NATO gefragt? Sind einzelne Staaten gefragt? Die EU?
Ja, man wird sich da jetzt international abstimmen. Das ist klar, am Ende ist das sicherlich auch eine Aufgabe für die NATO. Und ganz klar ist, dass, wenn wir über das Meer reden, dann eben die Marine gefragt ist. Es geht nach wie vor natürlich auch darum zu klären, was ist eigentlich passiert, wer ist dafür verantwortlich. Ob das gelingt, das zweifelsfrei zu klären, ist die Frage. Bisher reden wir mit Blick auf die russische Verantwortlichkeit, die im Raum steht, nur von Wahrscheinlichkeiten. Beweise gibt es noch nicht. Aber Tatsache ist eben auch, nüchtern betrachtet, wenn es denn Russland war, dann hat Russland mit diesen Explosionen vor allem sein eigenes Eigentum beschädigt. Denn diese Pipelines gehören mehrheitlich Russland. Und natürlich ist nach oben mit Blick auf mögliches Eskalationspotenzial noch eine ganze Menge mehr möglich. Eben natürlich auch Angriffe auf kritische Infrastruktur, die nicht Russland gehört.
Sagt der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Energiekrise, Inflation, Rezession, das haben wir hier in Deutschland mitnichten für uns gepachtet. In Frankreich haben für heute Gewerkschaften zum nationalen Streiktag aufgerufen gegen steigende Lebenshaltungskosten und aber auch gegen eine geplante Reform der Renten. Diese seit Jahren anstehende und hoch umstrittene Reform wird jetzt nämlich konkreter. Heute Morgen hat die Regierung erste Pläne vorgestellt. Dann demnach würde unter anderem das Rentenalter in Frankreich erhöht. Wohl mit der strittigste Punkt der ganzen Reform. Sabine Wachs berichtet.
Verhandlungen statt Durchsetzung mit harter Hand. Das hat Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne für die Umsetzung der umstrittenen Rentenreform angekündigt. Sie hat ihren Arbeitsminister beauftragt, in den kommenden Wochen Gespräche mit den Sozialpartnern und den Oppositionsparteien zu führen. Die Rentenreform sieht unter anderem eine schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters von derzeit 62 auf 64 bzw. 65 Jahre vor. Dagegen gibt es massiven Widerstand von Seiten der Gewerkschaft. Für Präsident Macron und seine Regierung aber ist die Reform das Herzstück der Amtszeit. Sie soll als Gesetzestext bis Ende des Winters durch das Parlament gebracht werden, damit sie bis zum Sommer 2023 in Kraft treten kann. Sollte es keine Mehrheit im Parlament geben, könnte die Regierung die Reform auch ohne Abstimmung durchbringen. Artikel 49.3 der französischen Verfassung ermöglicht das, sofern die Opposition kein Misstrauensvotum initiiert. Für den Fall eines Misstrauensvotums schließt Präsident Macron eine Auflösung der Nationalversammlung nicht aus. Das erklärte am Morgen der französische Arbeitsminister. Sollte sich die Opposition zusammenschließen und die Regierung stürzen, so werde Macron die Französinnen und Franzosen an die Urnen bitten. Sie sollten dann entscheiden. Konkret heißt das, es würde Neuwahlen geben. Der Präsident setzt damit vor allem die Konservativen der Républicains unter Druck. Die Partei, die große Teile der Rentenreform theoretisch mitträgt, hatte bei den Präsidentschaftswahlen das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren und bei den anschließenden Parlamentswahlen mehr als ein Drittel ihrer Sitze in der Nationalversammlung verloren.
Streit, gelinde gesagt, um eine Reform der Renten in Frankreich über das ehrgeizige Projekt von Präsident Macron und den Widerstand dagegen. Der Bericht von Sabine Wachs. So, und wieder bei uns, nicht nur bei uns, haben wir gerade besprochen, aber eben auch bei uns führt die Energiekrise zu Inflation, Rezession und Wohlstandsverlust. Aber könnte man meinen, in Stuttgart ticken die Uhren ein bisschen anders. Da gab es heute Vormittag einen Gewinn, heute Vormittag wohlgemerkt, beim, Achtung, größten deutschen Börsengang seit 1996. Wir reden von Porsche, Kategorie Sportwagenbauer. Und über den Börsengang dieses Unternehmens berichtet jetzt aus der Frankfurter Börse Geli Hensoldt.
Ein historischer Tag für den Sportwagenhersteller Porsche und einer mit ganz viel Emotionen und natürlich mit ganz viel Autos. Etliche seiner Sportwagen hat der Konzern draußen vor der Börse in Frankfurt aufgereiht. Auch drinnen im Börsensaal geht es um Autos, natürlich, aber eben auch um Gefühle. Über 200 Gäste sind gekommen, wollen mit dabei sein beim Börsenstart. Porsche-Chef Oliver Blume steht direkt unter der großen Kurstafel. Noch ist der erste Kurs der Porsche AG hier nicht angezeigt. In ein paar Minuten erst wird er verkündet. Und so lange hat Blume, der auch Chef des Porsche-Mutterkonzerns VW ist, das Wort.
Heute geht für uns selbst einer der größten Träume in Erfüllung. Porsche AG geht wieder an die Börse.
Schon jetzt ist klar, der Börsengang von Porsche ist der größte seit mehr als 25 Jahren. 9,4 Milliarden Euro spült er in die Kasse von VW. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 82,50 Euro. Und nicht alle Aktionäre, die eine Aktie haben wollten, bekamen eine. Die Aktie war, wie es im Börsendeutsch heißt, mehrfach überzeichnet. Kommt gut an bei Investoren und Anlegern. Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, sagt heute in Frankfurt:
Der Mythos lebt, der Mythos Porsche geht heute an die Börse hier in Frankfurt. Ein guter Tag für den deutschen Kapitalmarkt.
Und dann der erste Kurs der Porsche-Aktie, die hier in Frankfurt ab jetzt mit dem Börsenkürzel P911 gelistet ist. Eine Anspielung auf den legendären Porsche 911er.
Erster Preis für die Porsche AG ist 84 Euro. Herzlichen Glückwunsch!
Porsche-Aktie legt einen rasanten Start hin. Für Oliver Blume der Beweis, dass der Börsengang heute die richtige Entscheidung war. Dem SWR sagte er im Interview:
Die positive Entwicklung, die wir jetzt gleich mit dem ersten Börsenkurs hatten, bestätigt auch unser positives Gefühl, was sich in den letzten Wochen aufgebaut hat. Einmal sind wir eine ikonische Marke. Auf der anderen Seite hat sich Porsche in den letzten Jahren hervorragend entwickelt, technologisch, nachhaltig, aber vor allem auch finanziell, gerade in den Krisenzeiten. Und das ist natürlich auch bei Anlegern dann sehr begehrt, in Porsche zu investieren.
Auch bei den Gästen, bei Investoren, Aktienexperten und vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Porsche, die heute in Frankfurt mit dabei sind, ist die Euphorie groß.
Super, tolle Stimmung. Einmaliges Ereignis, also wir sind total happy, dass das jetzt heute so geklappt hat.
Ja, ganz großartig, eine tolle Eröffnung, der Kurs geht nach oben, also besser kann es ja gar nicht sein.
Es kommt nicht oft vor, dass man hier auf dem Parkett steht und sein eigenes Unternehmen halt erst notiert wird.
Das Geld, das der Porsche-Börsengang VW einbringt, will der Autobauer zur einen Hälfte an seine Aktionäre ausschütten. Die andere Hälfte soll in neue Technologien investiert werden. Aber VW spielt hier und heute im Frankfurter Börsensaal eigentlich kaum eine Rolle. Hier dreht sich heute alles um Porsche, um Autos und um Gefühle.
Und von der Frankfurter Börse war das Bericht der Kollegin Geli Hensoldt um 12:55. Und wie soll ich sagen, wir treten jetzt ein bisschen auf die Euphoriebremse vielleicht. Deutschlands Wirtschaft wird im kommenden Jahr also um rund 0,5% schrumpfen. Über die Prognose der Wirtschaftsweisen haben wir vorhin ausführlich gesprochen. Ein Grund für die Rezession, die inzwischen alle Ökonomen voraussagen, ist die anhaltend hohe Inflation. Nachher um 14 Uhr wird das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung der Teuerungsrate für September abgeben. Zahlen aus einzelnen Bundesländern liegen schon vor. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar. Worauf lassen diese Zahlen schließen?
Ja, wenn wir mal auf das bevölkerungsreichste Bundesland schauen und damit auf das repräsentativste auf Nordrhein-Westfalen, dann dürfte sich die Inflation in Deutschland nochmal drastisch erhöht haben. Die erste Schätzung für NRW für September liegt bei 10,1% plus 2 im Vergleich zum August. Bayern sogar noch drüber mit 10,8. Auch für Rheinland-Pfalz liegen schon Daten vor. Da sieht es kaum besser aus mit 9,8%. Das ist auch ein deutliches Plus. Baden-Württemberg steht auf hohem Niveau noch leicht besser da mit 9,5. Also ich gehe davon aus, dass wir auch bundesweit einen nochmal deutlichen Anstieg der Teuerung vorgelegt bekommen nachher. Und nochmal, damit wir einfach eine Zahl zum Vergleich haben. Die bisher höchste gemessene Inflation in Deutschland für ein gesamtes Jahr, die stammt von 1951 mit 7,8%. Und wenn das die kommenden Monate bei uns so weitergeht, da werden wir am Jahresende drüber liegen.
Diese rasante Entwicklung, lässt sich das allein mit dem Wegfall von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket erklären?
Also zum Teil ja. Tatsächlich ist Personenbeförderung teurer geworden. Der Bereich Verkehr in Rheinland-Pfalz auch bei plus 8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber es sind nach wie vor allem Gas und Heizöl, die den größten Preisdruck auslösen. Gas in Rheinland-Pfalz plus 65%, obwohl der Gaspreis ja etwas gesunken ist in den vergangenen Wochen, aber eben auf hohem Niveau und Heizöl sogar noch mal deutlich drüber. Auch Lebensmittel sind noch einmal deutlich teurer geworden. Jetzt kommt noch eine Prozentzahl, dann höre ich auf, ich verspreche es. Molkereiprodukte und Eier, ein Plus von fast 30% in Rheinland-Pfalz. Also wir erleben weiterhin eine Teuerung quer durch fast alle Bereiche seit Monaten. Die wird zwar von einzelnen Effekten wie Tankrabatt etwas beeinflusst, aber das allein reicht dann nicht aus als Erklärung für den vermutlich erneut extremen Anstieg.
Und lässt sich abschätzen, wie lange die Inflation auf einem so hohen Niveau bleiben wird?
Ja, sie wird auf jeden Fall nicht kurzfristig wieder runtergehen. Das sagen ja auch heute die Wirtschaftsweisen. Frühestens 2024 könnte ein normales Niveau wieder erreicht werden. Zinserhöhungen von Notenbanken, die wir erleben, die sind als Mittel gegen Inflation gedacht, aber die wirken auch ganz ohne Krisen nur mittelfristig. Und sie haben vor allem überhaupt keinen Einfluss auf Energiepreise, denn die hängen allein von Angebot und Nachfrage ab und nicht von unserem Geld und von unserer Kaufkraft.
Ich habe es vorhin gesagt, um 14 Uhr haben wir dann den Gesamtüberblick. Da gibt das Statistische Bundesamt die Schätzung für September raus. Aber diese ersten vorliegenden Inflationsdaten, die wir haben, spielen die jetzt schon eine Rolle an der Börse?
Definitiv. Ich darf mal einen Chefanalysten eines großen Online-Aktienmagazins zitieren, der sagt, so eine schlechte Stimmung wie heute habe ich selten beobachtet. Analysten gehen im Augenblick davon aus, dass diese noch weiter steigende Inflation dazu führt, dass auch das Zinserhöhungstempo der Europäischen Zentralbank schneller wird, dass die Zinsen deutlicher erhöht werden. Es gibt eine Umfrage unter Analysten, da gehen inzwischen 40% von einem 1-Prozentpunkt Zinsschritt aus im Oktober, Ende Oktober. Das wäre noch nie da gewesen und das senkt einfach die Aktienkurse. Das merken wir. Porsche inzwischen übrigens bei -7,5 und auch der DAX -1,4%, 12.020 Punkte.
Dankeschön, Michael Wegmar, mit diesen ausführlichen Informationen von Wirtschaft und Börse.